den James Bond Film gesehen hat, Der Morgen stirbt nie. Einmal bitte Handzeichen. Ja. Dann erkennen Sie dieses Schiff auch, denn die Cap San Diego, hier sind einige Aufnahmen da gemacht worden. Und dass wir heute Abend so eine tolle Location haben und dass das alles so toll vorbereitet worden ist und so viele Künstler und Künstler auch hier die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren, das ist einer Frau zu bedanken, nämlich Marina Schreckling. Und Marina, ich wollte kurz bitten, dass du einmal nach vorne kommst. Einmal kurz nach vorne kommen. Und du hast uns heute Abend zum Backen geführt. Ein bisschen die Faszination des Bösen, Science Fiction, Horror, wie wir gleich hören werden, auch der Erotik. Und es ist natürlich klar, es ist nicht unter dem hellen Sonnenschein, sondern eher unter dem wunderschönen, gruseligen Mondschein, wo wir uns treffen. Aber dass dieses hier im Hamburger Hafen passieren kann, ist schon etwas ganz Besonderes. Der Acker kann das erste Mal in diesem Jahr, hoffentlich nicht das letzte Mal, sondern vielleicht sogar im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren. Und ja, herzlichen Dank, es war ein Risiko. Ich glaube, das Risiko war gut, dass du es eingegangen bist. Gestern war voll, heute ist voll. Es sind tolle Autoren, tolle Bilder und vielen, vielen Dank für die viele Mühe, die du gehabt hast. Peter X kommt aus Hamm in Nordrhein-Westfalen. Und er liest heute aus seiner Dystopie USA 2084. Es ist ein pornoröser Roman, eine Mischung aus Horror und Erotik, frei nach dem Motto, ich hab dich zum Fressen gern oder wie verhalten wir uns eigentlich in extremen Situationen. Wenn Sie den Film Fluido der taiwanischen Multimedia-Künstlerin Lea Chiang Chung kennen, dann wissen Sie, was ich meine. Für seine Lesung konnte Peter X die bezaubernde Hamburger Sängerin Sueli dos Santos gewinnen. Ihre Wurzeln liegen auf den kapverdischen Inseln. Und getourt hat sie auch schon mit der Ex-Bonnie M-Sängerin Marcia Barrett. Heute übernimmt sie den erotischen Part in Peter X USA 2084. Wir sind ganz gespannt.
Ja, ich fange dann mal an. Ich bedanke mich zunächst bei der ebenfalls sehr charmanten und bezaubernden Gastgeberin Marina für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin und werde nun aus eben, wie gesagt, diesen ominösen USA 2084 vortragen. Gestern ging es ja bei zwei der Kollegen in die Vergangenheit. Bei mir geht es heute einige Jahre in die Zukunft, in das Orwellsche Jahr 2084. Und im Grunde, das Buch ist ja schon etwas umschrieben worden. Auf den ersten Blick geht es ganz einfach, ich nutze jetzt auch dieses böse Wort, Porno und natürlich auch um Horror. Am Ende wird es tatsächlich bitter, bitter böse, sehr grausam und auch vielleicht sogar auch durchaus verstörend. Die Idee ist, gebe ich auch zu, es soll ein Buch sein, das unter die Haut geht. Es soll wirklich schockieren und ich glaube, wer sich traut, ganz durchzulesen, wird es am Ende auch merken, warum ich das sage. Aber das ist nicht alles. Es ist eigentlich eine Dystopie, die eine Gesellschaft spiegelt, in der die Leute und Menschen einfach sich, ohne darüber nachzudenken, etwas zu hinterfragen, das tun, was von ihnen von der Obrigkeit verlangt wird. Und vielleicht ist diese Gesellschaft ja gar nicht mal so weit von unserer eigenen Gesellschaft entfernt. Und wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es vielleicht gar nicht so bizarr, wie sich der Text, wie wir ihn gleich vorlesen werden, zunächst erscheint. So, wir starten zunächst im Jahr 3084, und zwar am 6. August. Lieber Epimetheus, mein guter Freund, du durftest es als einziger lesen, dieses 1000 Jahre alte Buch. Was empfiehlst du uns? Lieber Nathan, ich habe es gelesen. Ich kann nur eine Bitte an dich richten. Stimme morgen gegen das Gesetz. Ich habe dieses Buch des Jahres 2084 vernichtet. Es ist so schrecklich, was damals passierte. Niemals darf das wieder geschehen. Kapitel 1. Schicken. Die Stimmung war gut, wie bei einem normalen Schulausflug. Im Grunde war es das auch. Heute würde nichts Dramatisches passieren. Die Schüler des Jahrganges 2065 in dem Bus aus der Highschool aus Sacramento waren bestens gelaunt. Auf dem Programm stand die Besichtigung des Jugendschlachthofes San Francisco mit der obligatorischen Tauglichkeitsuntersuchung und am Nachmittag Freizeit in San Francisco. Keiner der Teenager rechnete damit, zu den 1% jeden Jahrganges zu gehören, die die Ehre hatten, Schlachtdienst zu werden. Aber es war aufregend, einen dieser mystischen Menschenschlachthöfe von innen zu sehen und lebend wieder herauszukommen. Ein Privileg, das nur wenigen zuteil wurde. Seit den 2050ern wurden in den USA jedes Jahr über 50.000 amerikanische Teenager geschlachtet und zum Verzehr freigegeben. Das Gesetz entstand aus Solidarität zu den Drittweltländern. Dort hatte sich der Verzehr von Menschen als hervorragende Lösung der Hungerkrise aufgrund der globalen Erwärmung erwiesen. Auch in Nordamerika erfreute sich Menschenfleisch als Delikatesse rasch großer Beliebtheit. Als Mitverursacher des CO2-Problems und Großimporteur humanoider Nahrungsmittel sah man sich gezwungen, 2049 das Gesetz zur Weltnahrungssolidarität zu erlassen. Seitdem wurden jeweils 1% der 19-Jährigen zum Schlachten ausgelost. Der Chicken-Jahrgang. Man entschied sich für ein relativ junges Alter, bevor die Ausgewählten eigene Familien hatten, damit Lebensplanungen nicht unter dem gewissen 1%-Risiko standen. Außerdem hatte die Wirtschaft das Interesse, dass keine ausgebildeten Mitarbeiter aus Unternehmen gezogen wurden. Der Bus bog auf den Gästeparkplatz der Schlachtfabrik ein. Voller Neugier hüpften die Chicken heraus und betrachteten eine der unheilvollsten Einrichtungen ihres Landes. Von außen sah alles eher langweilig aus, wie eine normale Fabrik. Es war auch nicht direkt zu erkennen, dass es sich um eine Armeeeinrichtung handelte. Die Organisation des Schlachtprogrammes lag aus naheliegenden Gründen in der Hand des Militärs. Natürlich gab es auffallend gut gesicherte Zäune und uniformiertes Wachpersonal. Aber das war in anderen Fabriken genauso. Dagegen gestaltete sich das Eingangsgebäude, zu dem sie vom Parkplatz über eine Brücke über die Anfahrtsstraße gelangten, sehr nobel und luxuriös. Überhaupt nicht militärisch, geschweige denn erschreckend. Im Foyer gab es einen Empfang mit einem Vortrag, in dem es um die Wichtigkeit des Solidargesetzes und die große Ehre der Auserwähltheit ging. Der Kommandant der Anlage, Colonel Nicholson, ein hochdekorierter Veteran des Marinekorps, machte das persönlich. Für die Schüler bla 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 bla. Das hatten sie tausendmal gehört. Sie waren scharf darauf, die vermeintlichen Gruselkammern zu sehen, die sie aus der täglichen Fernsehsendung Schlachtgitterwoche kannten. Dieses Vergnügen hatten zuerst die Mädchen. Nach dem Vortrag wurde nach Geschlechtern aufgeteilt. Die Jungen mussten zum Medizincheck, während die Mädchen durch die Anlage geführt wurden. Jessica hatte viel Zeit bis zu ihrer kritischen Phase. Es war März und ihr 19. Geburtstag war nächstes Jahr im April, wonach sie im folgenden Mai mit Post von der Schlachtbehörde rechnen musste. Als 17-Jährige machte sie sich keine Gedanken darüber. Sie war ein fröhlicher Teenager, ein dunkelhaariges Mädchen mit grauen Augen und bereits ausgeprägten Brüsten, das Latina-Flair ausstrahlte. Ihr Sperma-Make-up trug sie dezent auf der rechten Wange, ohne heruntertropfende Fäden. Nur ein dicker Klecks auf ihrer Nasenspitze und ein breiter Strahl auf der Stirn. So fand sie ihr Gesicht niedlich. Dieser Trend startete vor gut 15 Jahren seinen Siegeszug im Erotikgewerbe. Heute spritzte sich jede Frau, die etwas auf sich hielt, Sperma-Make-up ins Gesicht. Das war eine gallertartige Flüssigkeit, die wie Sperma aussah und den ganzen Tag ohne zu verlaufen auf der Haut hielt. Sogar herabhängende Fäden konnten damit kreiert werden. Speziell Karrierefrauen taten das. Das sollte in etwa signalisieren, ich hatte heute schon Sex, macht mich nicht an. Während noble Damen damit zurückhaltend umgingen, zählte bei Schülerinnen, je mehr, desto besser, womit sie zeigen wollten, dass sie bereits Sex gehabt haben, auch wenn das gar nicht stimmte. Sich ohne dieses Accessoire öffentlich zu zeigen, signalisierte lesbisch zu sein oder Sex zu suchen. Nach dem Motto, ich habe gerade Sperma im Gesicht, hey, kann da mal jemand Abhilfe schaffen? Wie alle trug Jessica einen eng anliegenden Thermoeinteiler und darüber ihre Schulweste. Der langärmelige Einteiler war oben weiß mit einem mintgrünen und einem rosa Hosenbein. An den Füßen trug sie Stiefeletten. Moderne Hightech-Kleidung, die ursprünglich im Sport entwickelt worden war, hatte althergebrachte Stoffmaterialien im Alltag abgelöst. Die meist als Einteiler geschnittenen, atmungsaktiven Anzüge waren leicht und angenehm, fast unmerkbar wie eine zweite Haut. Es gab kühlende Sommeroutfits aus Neopren und Kunstseide und vor Kälte schützende Wintermoden mit Gummi- oder Leberoberfläche, die draußen gerne mit Maske getragen wurden. Was bei Jugendlichen auch privat beliebt war, außer zu repräsentativen Zwecken diente Stoffkleidung nur als modisches Accessoire wie die Jeans oder das T-Shirt darüber. Es wurde als unangenehm gefunden, Kleidung, in der man schwitzte, auf der Haut zu haben. Die Besichtigung begann mit dem Verkaufsraum der Hausmetzgerei, die frei zugänglich am Parkplatz außerhalb des eigentlichen Geländes lag. Im Grunde war alles wie in einem gewöhnlichen Metzgerladen, nur dass eindeutig erkennbar war, dass die Fleischwaren vom Menschen stammen. In der Theke wurden zwei Gansbratenpakete präsentiert. Eines von einem Jungen, eines von einem Mädchen, die wie ein Paar nebeneinander lagen. Daneben war ein Spanferkelmädchen aufgestellt. Weitere Kleinteile füllten die Verkaufsvitrine, vor allem neben Händen und Füßen auffallend Penisse und Brüste. An den Wänden hingen Großteile, die einzelne Arme oder Beine, von denen einige zu Schinken verarbeitet waren. Neben dem Eingang war eine Sitzgruppe aus Edelleder für Kundenberatungen. Darüber hing ein Bild von einem rothaarigen Mädchen, auf dem sich ein weiteres Bild ihres abgetrennten Kopfes abzeichnete, nach Art vorher nachher. Darunter stand Andromeda Rodriguez, Schlachtmädchen des Jahres 2075, Tochter des Bürgermeisters von San Francisco. Ein anderes Bild daneben zeigte ein nacktes Mädchen mit den einzelnen Fleischstücken. Die Dekoration war insgesamt liebevoll gestaltet. Die Komplettpakete lagen bereits auf Kochschalen, auf denen sie direkt in einen Backofen geschoben werden konnten. Die Einzelteile lagen sortiert in ihrer ehemaligen Form um den zugehörigen Torso. Die Arme waren nah am Körper abgetrennt, aber so, dass am Torso stumpf Ansätze blieben. Und sie lagen nebeneinander auf beiden Seiten ihres ehemaligen Körpers. Die Beine waren in zwei Stücke geschnitten und damit das Ausstellungsstück nicht zu lang war, neben den Torso unterhalb der Armteile platziert. Bei dem Rumpf des Jungen waren Beinstümpfe vorhanden, wogegen bei den Mädchen die Beine direkt am Unterleib abgetrennt worden waren. Der Po war noch am Körper vorhanden, von denen die Schlitzstellen schräg nach oben verliefen. Das ergab einen spitz zugeschnittenen Unterleib, bei dem die unversehrte Muschi wie eine Krone wirkte. Dieser Zerlegetrend hatte sich als Mode in den letzten Jahren entwickelt. Das wurde bei den weiblichen Braten als sexy empfunden. So, bevor jetzt jemand Hunger bekommt und zum Buffet abwandert, macht vielleicht Sueli mit dem zweiten Kapitel weiter.
Hotties. Die drei Mädchen im Cabrio waren ausgelassen. Sie fuhren unten ohne. Es ging ins Aero-Center. Jessica trug ein leichtes, schwarz-weiß gestreiftes, langärmliches Top aus Neopren, das eben ihre Brüste bedeckte. Um ihre Taille lag ein breiter Gürtel, unter dem ein an ihrem Bauchnabel-Piercing befestigtes Hüftkettchen versteckt war. Von dem ging ähnlich eines Strapsbandes zwei weitere Ketten abwärts, die sich um ihre Oberschenkel in jeweils zwei Ringe teilten. Sonst hatte sie halblange Stiefel an und aus denen Latexstrümpfe bis über ihre Knie reichten. Zwischen Strümpfen und Gürtel war nur die Kettenkollektion. Luna sah genauso frech aus. Die Haare hatte sie zu zwei Schnecken gewickelt. Oben trug sie ein knallrotes Latex-Partyjäckchen, das mit einem breiten, gelb leuchtenden Gürtel abschloss. Selbstverständlich bauchnabelfrei. Darunter kam dann erstmal nichts. Erst an den Beinen ging es mit klassischen Netzstrümpfen und kniehohen Schnürstiefeln weiter. Auch Cosma zeigte Muschi. Sie hatte am meisten auf unnötige Kleidungsstücke verzichtet und trug nichts, außer weißen Overnies und einen trägerlosen BH-Oberteil. Nach dem Schulausflug im Schlachthof waren inzwischen alle drei Freundinnen über 18 und durften die Genüsse des American Way of Sex genießen. Für die besten Freundinnen Jessica und Luna war es der erste Besuch in einem Aero-Center. Dementsprechend groß war die Aufregung. Beide waren an den Gruppensexspielen ihrer Clique involviert, hatten auch die ersten Disco-Orgien hinter sich, aber ganz alleine Sex mit einem Jungen hatten sie bisher selten gehabt. Cosma war seit Beginn des 18. Jahres, des Jahres 18 und kostete seitdem die Vorzüge des Erwachsenseins aus. Sie spielte mit Jess und Luna im Soccer-Team, gehörte aber eigentlich nicht zu deren Clique. Die beiden Jüngeren hatte sie quasi als Expertin mitgenommen, wozu sich das blauhaarige Nimmersatt gerne bereit erklärt hatte. Sie hatte einen ganz besonderen Plan für heute. Es ging zum River Center, einem von über 20 dieser Spaß-Sex-Tempel, die Sacramento zu bieten hatte. Die größten boten Spaß für mehrere hundert Gäste mit entsprechend vielen Kabinen. Dort war heute U25 Einlass, genau passend für die Freundinnen, die möglichst keine Jungs von ihrer Schule begegnen wollten, aber auch nicht auf alte Wichser aus waren. Dafür nahmen sie in Kauf, quer durch die Stadt zu fahren. Die Mädchen hatten ausgemacht, unten ohne zu fahren. Das war verdammt cool. Fürs erste Mal genau der richtige Kick. Die gewöhnlich bedeckten Stellen wurden besonders intensiv empfunden, was der Fahrtwind verstärkte, der den drei sexy Girls lau ihre Möschen umfächelte. Das erweckte Vorfreude, etwas da reinzubekommen. Jessica fand das prickelnd. Jess hatte sich lange zurechtgemacht und unzählige Varianten zu ihrer Kettenkombination durchprobiert. Die hatte sie sich für das am Wochenende gebuchte Sex-Foto-Filmseminar mit ihrem Freund Mars Dominguez gekauft. Heute war eine gute Gelegenheit zum Ausprobieren des Teils. Peinlich war ihr der Auftritt nicht, nur ungewohnt, als das Bad Land lang ersehnt für den Rest der Familie frei wurde, dank des Hupens des Mustangs, der Cosmas Freund gehörte, verabschiedete sie sich ganz normal ins Wohnzimmer winkend. Ihre jüngere Schwester, Jasmine, quakte: "Kann ich nicht mitkommen?" Während ihre Mutter Julia nur kurz von ihrem Maissalat aufschaute und viel Spaß wünschte, ohne dass ihr etwas an ihrer Tochter auffiel. Ihr Vater Kev, der ihr im Foyer entgegenkam, bemerkte knapp: "Mehr willst du nicht anziehen?" bevor er mit seiner Dose Bier ins Wohnzimmer ging, wo ihm klar wurde, dass seine erwachsene Tochter etwas Spezielles vorhatte. Nicht einmal Sperma-Make-up hatte sie auferlegt. Das konnte nur bedeuten, dass sie auf echte Sperma aus war. So waren die Kids von heute. Dadurch selbst erregt, überlegte Kev im Wohnzimmer, ob es Sinn machen würde, spontan zu versuchen, einen von Julias Hausfreunden zu erreichen. Aber als er sie verliebt in ihrem Salat sah, verwarf er die Idee und öffnete sein Bier. Falls Jasmine sich nach der Tageszusammenfassung von Schlachtkit der Woche auf ihr Zimmer zurückziehen sollte, hoffte er, das verpasste Spiel der Oakland Raiders auf der Bildschirmleinwand anschauen zu können. Währenddessen schlenderte Jessica durch den Vorgarten ihren grinsenden Freundinnen entgegen. Beiden war im Auto nicht anzusehen, dass sie ebenfalls unten nichts anhatten. Mr. Jones, der Nachbar der Greens, der seinen Rasen mähte, hob aufmunternd seinen Daumen, als Jess lächelnd an ihm vorbeistolzierte. Sie waren gute Nachbarn. Natürlich hatte er die Fotos von Jessicas Gangbang-Geburtstagsparty auf My World gesehen. Und Julia hatte ihm schon mehrfach einen geblasen, zum Beispiel, wenn er ein Paket angenommen hatte. Auch Kev hatte seine Frau gelegentlich gevögelt. Das gehörte zur guten Nachbarschaft. Ein wenig bedauerte er, als er die geile Jessica vorhin auch immer schreiten sah, keine eigenen Kinder mehr zu haben. Damals wurde ihr einziger Sohn geschlachtet. Auch die Prämie hatte ihnen vor 10 Jahren die Anzahlung für das Haus in der besseren Gegend ermöglicht. Die drei Girlies brausten in ihrem Schlitten durch das abendliche Sacramento. Neben ihnen an Kreuzung stehenden Autofahrern fiel nichts auf. Cosma sah zwar sommerlich gekleidet aus, aber Jessica wirkte oben herum als Mädchen von nebenan. Wirklich spektakulär war das Reiseoutfit tatsächlich nicht. Eine Polizeistreife hätte sie nicht angehalten. Höchstens freundlich gegrinst, eben drei Mädchen auf dem Weg zu einem Sexmeeting. Dennoch traute sich nur Cosma beim Zwischenstopp auszusteigen, um Getränke und Chips zu kaufen. Die beiden anderen fühlten sich so cool, dass auch war im Auto sicherer. Trotz vieler Sexexkapaden der 2080er-Jugend war nackt in der Stadt rumzulaufen mehr etwas für Erotikfilme als für die Realität. Das Schamgefühl als Errungenschaft der Evolution war nicht einfach zu ignorieren. Am Strand hüllenlos zu liegen oder sich in der Disco die Kleider vom Leib zu reißen, war einfach, wenn das alle machten. Aber nackt allein unter Angezogenen zu sein, war etwas anderes. Cosma brauchte sich nicht großartig zu überwinden. Sie genoss ihren Auftritt. Auch wenn sie kein sonderliches Aufsehen erregte, zog sie die Blicke im Laden auf sich. Sie liebte es, im Rampenlicht zu stehen. Im River Center fielen die unten blanken Mädchen kaum auf. Mit ihrem Eva-Look waren sie nicht allein. Jedoch beschränkten sich die meisten der jungen Frauen im Erotik-Style darauf, ihre Brüste zu präsentieren. Kettensets, wie sie Jessica trug, waren in Verbindung mit Piercings beliebt, auch bei Männern. In allen denkbaren Varianten wurden die Zierkettchen vom Hals über die Brüste zum Bauchnabel bis in dem Intimbereich gespannt. Für Sexstars war es Pflichtprogramm, die Genitalien stechen zu lassen. Junge Leute hielten sich damit zurück. Da reichte es, wenn die Kettchen vom Bauchnabelring abwärts im unteren Einteiler oder dem Zierröckchen verschwand. Zu den Körperketten passten durchsichtige Kleidungsstücke wie Netzstoffe oder Plastikmaterialien. Für Männer waren Erotikanzüge oft in Streifen geschnitten. Ähnlich Tragekoppeln, die viel freien Platz für Haut und Muskeln ließen, gerne bis zur unteren Hauptmuskulatur. Im Gegensatz zu den Mädchen war die Mehrzahl der Männer jedoch langweilig gekleidet. Viele waren in Alltagskleidung gekommen. Allerdings hätte es auch Schließfächer für lästige Kleidungsstücke gegeben. Der Club bot für über 250 Sexwillige, heute in der Woche waren es weniger. Im Thekenraum waren gut 25 weibliche Gäste und doppelt so viele männliche. Die meisten waren in Gruppen zwischen 3 und 5 Personen, meistens vom gleichen Geschlecht. Dazu kamen die, die im Moment in den Liebesboxen aktiv waren. Da sind freie Plätze, direkt an der Theke, rief Luna. Jessica alberte, Nummer 66 bis 69. Längst durch den Raum schlängelte sich ein ringförmiger Tresen. Entlang den Wänden konnte man erhöht mit Blick in den Innenbereich nebeneinander sitzen. Zwischen Wandbereich und Barbereich gab es Tische auf drehbaren Podesten. Durch die Anordnung war es möglich, von jedem Standort aus möglichst viele Lüsterne zu sehen. Über jeden Platz gab es einen Monitor, in dem nur eine Nummer leuchtete, zu der manuell ein Text eingegeben werden konnte. Im hinteren Bereich gab es je einen Schwulen- und eine Lesbenzone und ganz am Ende einen Partybereich, der heute für Gangbang reserviert war. Von der Herrentoilette führte für die Schwanzträger ein Gang in einen Glory-Hole-Weg. Dazu gab es kleine Bühnenpodeste, auf denen an Wochenenden bei vollem Haus Animationsperformances dargeboten wurden. Heute mussten die Bildschirme mit den Top 10 Porno-Teens 2082 reichen. Geil, eine Gangbang-Kabine ist frei, startete Cosma durch. Ihr kommt ohne mich zurecht? Ohne sich weiter um ihre Freundinnen zu kümmern, verschwand sie im Eilschritt Richtung Gangbang-Bereich, wo über einer der drei Kabinen in grün blinkte Next Lady. Jess und Luna nahmen an der Theke Platz und spähten vorsichtig das Revier aus. So abgebrüht wie Cosma waren sie nicht. Trotzdem waren beide sicher, nicht ohne gefickt zu haben, nach Hause zu fahren, auch wenn es jetzt kalte Füße gab.
Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann ficken sie noch immer. Aber wie das so im Leben ist, kommt natürlich auch in dieser Geschichte alles immer ganz anders. Nämlich Jessica wird das Innere des Schlachthofes noch ein zweites Mal sehen. Und das wird uns Sueli jetzt auch nochmal von berichten.
Genau. Kapitel Saal der Schreie. Hinter ihr sah sie die nächsten Ferkel. Einfache Silhouetten, aber Mädchen wie sie. Auf der Hälfte des Weges zur Schleuse versuchte sie, sich umzudrehen, was dank des Drehgelenks der Triangel kein Problem war. Noch war die Schleuse verschlossen. Diese öffnete sich relativ spät, nachdem das vorherige Objekt im Schlachtsaal war und die Ausgangstür dorthin wieder geschlossen war. Jessica war für ihr Schicksal bereit. Die melancholische, pathetische Phase auf der Bahre war beendet. An Mars oder ihre Familie dachte sie nicht mehr. Dazu war die Anspannung in dieser Situation zu groß. Wie das Maul eines Haifisches öffnete sich die Schleustentür. Mit herabhängenden Armen und Haaren schwebte sie dem nächsten Schlachtgehilfen entgegen, der über seiner Kampfmontur den gleichen weißen Kapuzen-Overall mit Mundschutz trug, wie die zwei zuvor, wobei es zusätzlich eine Art Schutzschürze um seinen Unterleib hatte. Wozu er Taser und Elektrostock über dem sterilen Anzug brauchte, irritierten Jessica, ohne dass sie weiter darüber nachdachte. Sie glaubte, die letzten bewussten Sekunden ihres Lebens zu leben. In der Kammer war es deutlich kühler als im Bereich zuvor, was einen Hauch von Todeskälte vermittelte. Dazu erinnerte der 1,80 x 2,20 Meter große Raum an eine stahlverzierte Betongruft. Der ihr frontal gegenüberstehende Maskenmann empfing sie mit einem geübten Griff an ihrem rechten Handgelenk, mit dem er ihren rechten Arm nach oben klappte, wobei er sie mit derselben Bewegung herumdrehte, so dass sie rückwärts zu ihm hing. Über den auf ihrem Rücken wie im Polizeigriff fixierten Arm stülpte er mit seiner linken Hand eine Handschellenschlinge, die er festzog. Danach griff er ihren anderen Arm, um diesen ebenfalls hochzuziehen und in der zweiten Schlaufe der Handfessel einzufädeln. Jessica war so noch hilfloser. Sie hatte anteilnehmende Worte erwartet, war davon ausgegangen, eine Spritze oder einen Bolzenschussapparat angesetzt zu bekommen. Aber das hier war irgendwie anders und ging blitzschnell, ließ weder Zeit zu denken oder für Widerstand. Nun wurde sie erneut gedreht. Jess sah, wie der Soldat ein an einem Kabel hängendes Gerät von der Decke herabzog. Das wird das Betäubungsgerät sein, dachte sie. Entsetzt und erleichtert zugleich. Aber es war der Lasermarkierer für die einzelnen Fleischstücke, mit dem er ihre Nasenmarke scannte und darauf ihre Körperteile markierte. Zuerst drückte er das Gerät auf ihren linken Oberschenkel. Jessica zuckte. Autsch! Stieß sie ärgerlich aus und wedelte ihren herabhängenden Körper hin und her. Das tat nicht sehr weh. Es war wie das zu lange Berühren eines löschenden Dochtes, aber auch wie das Setzen eines Brandzeichens und es schmerzte. Die Signatur, die beim Kochen mit dem umgebenden Fleisch aufging, war nur Millimeter groß und mit bloßen Augen nicht sichtbar, aber medizinisch war das wie eine leichte Brandverletzung. Sekundenschnell markierte er die weiteren Punkte, den anderen Oberschenkel, zweimal ihren Bauch, jeweils ihre Oberarme und, was besonders unangenehm war, ihre Titten und ihre Klit. Jess zuckte jedes Mal und versuchte, sich mehr und mehr in Schwing zu versetzen. Aber ein Ausweichen war so hängend unmöglich. Mit ihrem Kopf stieß sie gegen die Schürze des Maskierten, hinter der sich seine Weichteile verbargen. Dieser Schutz wurde nicht ohne Grund getragen. Die letzte Waffe, die den hängenden Ferkeln blieb, war zuzubeißen, was häufig passierte, aber nichts einbrachte. Lediglich ihre auf den Rücken gefesselten Hände konnte sie verbittert zusammenpressen. Ihr blieb nichts übrig, außer die Prozedur über sich ergehen zu lassen. Als er fertig war, drehte der Soldat sie halb und postierte sich hinter ihr. Wie ein auf sein fertiges Werk stolzer Handwerker stürzte er sich mit seiner Hand in ihren Schritt packend ab, wobei er einen Finger zwischen ihren Schamlippen hin und her schob. Scheiße, wo bin ich hier? Dachte Jessica, versteinert, gegen die Wand starrend. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Offenbar war dies nicht die Einschläferungsstation. Aber daran dachte sie jetzt nicht. Die würden schon noch kommen, war sie sich sicher. Jedoch fühlte sie sich mehr als unwohl in dieser Kammer allein mit diesem Kerl, der nicht einmal ein Wort von sich gab und sie befummelte. Es waren nur wenige verbleibende Sekunden in der Schleuse, die für eine tatsächliche Vergewaltigung nicht ausreichten. Gleichzeitig mit dem Starten des Bandes ging die Tür auf. Es war, als ob sich die Hölle eines mittelalterlichen Gemäldes öffnete. Zuerst drangen die Schmerzschreie zu ihr, grell, hell, herzzerreißend, qualvoll, jammernd, bis ins tiefste Mark erschütternd. Im Reflex drehte Jess ihren Kopf dorthin, wo sie nicht blicken wollte. Was sie sah, war mehr, als sie erfassen konnte und ließ sie fast wahnsinnig werden. Am Ende ihres Blickfeldes sah sie in 12 Meter Entfernung 6 Mädchen über dem Ausblutungsbecken zappeln und zucken. Sie waren alle ohne Arme, auf ihren Oberkörpern waren rote Teller, wo ihre Brüste hätten sein sollen. Sie lebt noch. Sie schrien erbärmlich, die vorderen hysterischen kreischen laut, die hinteren leise jammernd winselnd. Vom Griff des Vorschlachters befreit, schwebte Jessica unaufhaltbar, kopfüber hängend dieser Hölle entgegen.
Ja, soweit. Erstmal USA 2084. Ich bedanke mich bei Ihnen und auch bei Sueli. Also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, wie auch immer das zu verstehen sein mag, das Buch kann man ganz einfach bei Amazon bestellen, entweder als E-Book oder auch eben als Taschenbuch. Bei Amazon kostet es 10 Euro oder etwas mehr sogar. Einige habe ich hier mit dabei, die gebe ich auch gerne etwas günstiger gleich ab und dann kann man es sich auch sogar von mir, wenn man es möchte, signieren lassen. Ja, ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Bevor wir nun Tochiogi live hören und das von Dian Thier, dann aus dem Vampir-Roman liest, haben wir noch eine Pause von 10 Minuten, die brauchen wir jetzt vielleicht auch. Und danach ist auch die Gast geschlossen. Wir sehen uns beim letzten Rosé und nutzen die Möglichkeit, mit den Autoren ins Gespräch zu kommen. In 10 Minuten sehen wir uns hier wieder mit
Tochiogi. Ja, war doch super, oder bist du zufrieden?
Ja, doch.
Ein bisschen nervös, oder? Ja,
nee, das zweite, irgendwie fand ich das so gruselig.
Ja, ein paar Mal, na gut, das passiert nicht. Also ich war jetzt überrascht, ich habe mich, glaube ich, so gut wie gar nicht verplappert, da war ich jetzt echt...